China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Ja, hallo Miriam, danke, dass du meiner Einladung gefolgt hast und heute Zeit für mich hast.
Ja, vielen Dank, Xiaolong. Ich freue mich, heute dabei zu sein.
Und wie geht's dir? Wie war deine Woche bis jetzt?
Mir geht es sehr gut, allerdings die gestresste Version von sehr gut. Okay. Wir haben nach doch leicht herausfordernden Jahren, vor allen Dingen das letzte Jahr war nicht das leichteste Jahr in meiner, anderthalb Dekaden in China-Zeit, haben wir einen ganz, ganz ausgezeichneten Start dieses Jahr. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel zu tun. Die Firmen stellen wieder ein, die Gehälter gehen nach oben, viele investieren wieder oder investieren wieder mehr. Das bedeutet, wir haben sehr, sehr viel zu tun, sind entsprechend ein bisschen gestresst, aber wie sagt man so schön, happy problem.
Sehr schön. Also es sind ja viele Themen, die ich ja auch gleich einsteigen werde. Aber bevor ich muss mich glücklich schätzen, dass ich dich hier bekomme, weil du ja wirklich beschäftigt bist. Und bevor wir inhaltlich einsteigen, vielleicht noch ein paar Informationen über dich. Du bist ja China-Expertin und selbstständige Headhunterin. Und wie bist du eigentlich zu diesem doch recht speziellen Karriereweg gekommen?
Wie viele Dinge im Leben, ein bisschen Glück, ein bisschen Zufall, ein bisschen die richtigen Leute kennen und es einfach mal ausprobieren. Das heißt, ich bin im Recruiting jetzt seit 16 oder 17 Jahren und wurde damals geheadhuntet von vom ursprünglichen Besitzer meiner Firma. Ich hatte damals Krankenversicherung in Peking verkauft an eine deutsche Geschäftsführerin eines großen, großen Unternehmens. Er hat damals ein Recruiting-Projekt für besagtes Unternehmen durchgeführt. Und dann meinte er, war aus Shanghai, ach, wir wollen eigentlich auch nach Peking expandieren. Und da bräuchten wir noch jemand. Und dann meinte ich, stell dir mal die Miriam vor. Und so bin ich dann ins Recruiting gekommen. Und jetzt 16 Jahre später viel gelernt, viel Erfahrung gesammelt. Absolut, ich liebe meinen Job, ich würde nichts anderes machen wollen und mittlerweile auch die Firma akquiriert. Das heißt, ich bin jetzt eine von den zwei Shareholdern.
Das heißt, du bist selber das die beste Werbung für Headhunter Firma. Wenn man einen guten Job gemacht hat, dann bleibt derjenige oder diejenige so lange und bis sogar das Unternehmen übernimmt.
Ganz genau. Es kommt darauf an, ob sie das dann wollen. Genau. Es hat gut gepasst mit uns. Genau.
Ja. Was fasziniert dich persönlich hier an China, dass du dein berufliches Leben jetzt dem Land gewidmet hast? Du kommst aus der Nähe, ne? Ich bin jetzt in Hannover. Ich habe so verstanden, dass du auch aus der Nähe kommst oder auch direkt aus Hannover.
Ich komme direkt aus Hannover. Ich bin am Maschsee aufgewachsen, in der List zur Schule gegangen. Für die, die Hannover kennen,
welches Gymnasium?
Damit anfangen. Ricarda Hochschule.
Ricarda Hochschule, okay, das kenne ich. Ich kenne dieses Kaiser Wilhelm und Ratsgymnasium. Genau. Aber Ricarda, ja, okay.
Das ist am Maschsee. Hatte dann allerdings auch, am Maschsee. Und bin dann nach China gekommen. Was gefällt mir an China? Ja, ich muss sagen, ich denke, was mir gefällt, ist, dass es mit einigen meiner Persönlichkeiten gut einhergeht. Ich bin ein extrovertierter Mensch, das heißt, Menschenmassen stören mich nicht, sondern geben mir Energie, als dass sie Energie nehmen. Ich bin weder geräusch- noch lichtempfindlich. Und ich brauche ein gewisses Niveau von Stress. Wenn ich nicht genug zu tun habe, dann werde ich etwas zu ruhig. Das heißt, so ein gutes Stressniveau, was andere vielleicht stört, das ist eigentlich für mich genau das Richtige, um in einer gemütlichen Konsistenz vielmehr viel mehr zu arbeiten. Das heißt, es passt einfach für mich zur Persönlichkeit. Und inhaltlich finde ich es so spannend, jetzt in fast 18 Jahren die Entwicklung Chinas mitzukriegen. Damals war ich Studentin, habe in Peking gelebt, meine ersten acht Jahre. Man muss überlegen, da hatten wir noch einen anderen Präsidenten. Damals gab es noch Facebook. Das war vor den Olympischen Spielen, an die sich vielleicht viele erinnern. Das war noch eine andere Welt. Und einfach das miterleben zu dürfen, wie China sich verändert hat von der Gesellschaft, von der Kultur, von der Wirtschaft, das ist schon einfach spannend. Und ich muss auch sagen, weil China zu dem Zeitpunkt, als ich gekommen bin, noch in diesen unglaublichen Wachstumsphasen war, wir nennen es ja das Wirtschaftswunder, hatte ich auch die Möglichkeit, so ehrlich muss man sein, mich mit Leuten zu treffen und in Positionen aufzusteigen, die ich vielleicht in einem bereits sehr maturen Markt wie Deutschland nicht gehabt hätte. Das heißt, hier ist es nicht ungewöhnlich, da schreibt man halt dem CEO von Siemens eine E-Mail und wenn man da einen guten Aufhänger hat oder gute Dienstleistung oder gute Kundenakquise betreibt, dann hat man da auch durchaus mal ein Treffen, was vielleicht in anderen Ländern schwieriger wäre. Ganz genauso ist es einfach, wenn so ein großes Wachstum besteht. Ich wurde damals eingestellt, ich weiß das gar nicht mehr, als Account Managerin. Und man fängt dann einfach an, andere Aufgaben auch wahrzunehmen. Und so befördert man sich inhaltlich selber und wird dann später richtig befördert. Und das ging einfach. Das heißt, ich hatte auch ein kleines bisschen Glück mit dem Zeitpunkt, zu dem ich nach China gekommen bin. Und muss auch sagen, habe auch da meine tiefe Zuneigung zu dem Land definitiv gefasst, die ich auch durchaus bis heute noch habe.
Wollte ich gerade sagen, also Glück ist nur für diejenigen wertvoll oder effektiv, die auch vorbereitet sind. Du hast ja vorhin gesagt, du hast vieles erlebt in China, auch die Veränderung im Land und die Entwicklung im Land, um das neutral zu beschreiben. Du betreibst ja auch den YouTube-Kanal China Perspectives. Was ist deine Mission dahinter und wer möchtest du damit erreichen?
Meine Mission, ja, mit meinem YouTube-Kanal China Perspectives sowie auch mit meinem LinkedIn-Auftritt ist im Prinzip ein bisschen ein zugespitzt balanciertes Bild aus China zu vermitteln.
Zugespitzt balanciertes Bild. Okay, da musst du mir ein bisschen
Genau, ist
erklären.
mir klar. Ist mir klar, da denkt man erstmal, nanu, das passt doch nicht. Aber wenn man sich die Online-Gemeinschaft einmal anguckt, dann merkt man, dass man sehr schnell entweder die China-Hater oder die China-Lovers hat. Das heißt, entweder alles ist toll und China ist in allem besser und wir sollten uns China in allem als Vorbild nehmen und China ist die absolute Zukunft oder China ist ganz furchtbar. Dann kommen Themen wie Menschenrechte und Taiwan und alle möglichen Themen. Je nachdem, die meisten Leute teilen sich in eins der beiden Lager auf und ich möchte mich schon in der Mitte finden. Das heißt, ich bin generell pro China, da ich persönlich meine Firma hier habe. Wenn es China gut geht, geht es mir gut. Und ich habe mein Erwachsenenleben auch in diesem Land verbracht und dieses Land hat mir viel ermöglicht. Das heißt, ich persönlich bin pro China, bin aber trotzdem im Bilde, was heißt im Bilde? Ich bin aber trotzdem, versuche ich mich weiterzubilden und auf dem Laufenden zu halten, was passiert, wie sich das Land verändert und gerade jetzt auch, wo China in die Welt hinausgeht, was das für uns zu Hause, zum Beispiel in Deutschland, bedeutet. Das heißt, ich versuche balanciert das Gute wie das Schlechte hervorzuheben und dann zugespitzt, weil einfach auf sozialen Medien, so ist es leider, man muss es teilweise etwas ja zugespitzter formulieren, damit es die Leute auch erreicht. Ich denke, diese tiefgehenden White Papers, die gefühlte 50 oder 150 Seiten haben, das ist nichts, was die Mehrheit der Leute wirklich liest und auch gar nicht die Zeit hat, sondern so ein Video für 10 Minuten oder so ein LinkedIn-Post für 3 Minuten sich mal durchzulesen, um so eine Ahnung zu kriegen. Das ist das, was ich versuche, dann auch Interesse zu generieren und dann können die Leute sich da auch selber weiterbilden.
Da kann ich dir wirklich recht geben und das ist eins von meiner Lieblingsthema, aber
Wir haben heute nicht wirklich da uns vorbereitet, darüber zu sprechen, aber eine Frage oder eine Bemerkung gebe ich doch hier. Ich habe selber auch Erfahrung gemacht, dass man nicht nur die Social Media, aber auch normale Medien viel mehr nach solche zugespitzte Äußerungen suchen. Meine eigene Erfahrung, glaube ich, vor 3, 4 Jahren, 4, 5 Jahren, noch am Anfang der Covid-Zeit, da wurde ich von zweite deutsche Fernsehsender kontaktiert über ihre Agentur, ob ich bei einer von den Sendungen auftrete und auch über eine Autokratie- und Demokratie-Thema. Und da wollten sie mich damals als ein Kandidat interviewen, in ihre Sendung mit reinnehmen. Und ich habe meine Erfahrung gemacht, indem ich in der Forecasting, in der Interview mit jemandem quasi meine Balance Meinung geäußert habe und danach werde ich uninteressant für die Sendung, weil ich meiner Meinung nicht zugespitzt genug bin. Also deswegen habe ich auch meine Erfahrung gemacht, ich denke, das ist das, was die Medien jetzt suchen, nämlich die Zuspitzung. Und nochmal zu dir, zurückzukommen zu dir, wie machst du deine balancierte Zuspitzung? Das heißt, du vertrittst in einer Situation zugespitzte Pro-China-Meinung, in andere Situationen zugespitzte Gegen-China-Meinung oder versuchst du in eine Thematik versuchst du neutral so wie möglich zu machen?
Ich habe natürlich zwei Standpunkte. Ich habe einmal den Standpunkt als ausländische Unternehmerin in China und einmal habe ich den Standpunkt als Deutsche, als Europäerin, als Westlerin vielleicht. Und das alleine sind schon zwei verschiedene Standpunkte. Und die versuche ich beide darzustellen. Das heißt, das, was für mich als Unternehmerin in China gut ist, ist vor allen Dingen auch wird es zukünftig nicht mehr das sein, was für mich als deutsche Staatsbürgerin, wenn ich an meine Familie, meine Eltern, Freunde, Familie, Geschwister, wie auch immer, zu Hause in Deutschland denke, dann entzweit sich das ein bisschen. Das heißt, alleine deswegen kann ich auf denselben Sachverhalt schauen und habe schon zwei Meinungen.
Ja, also wie gesagt, das ist eins von meinem Lieblingsthema auch durchaus privat mit Freunden, Bekannten und Familie. Aber wir wollen ja über was anderes sprechen heute. Und zwar, wie sieht's eigentlich dein Alltag als selbstständige Headhunterin in China-Kontext aus? Arbeitest eigentlich schon nicht ein bisschen als China-Berater, China-Expertin, sogar mehr als China oder Headhunterin, musst nicht erstmal China-Beratung machen, bevor du Headhunter machen kannst.
Ja, naja, vielleicht weißt du das oder das weißt du ganz bestimmt. Als Selbstständige oder Selbstständiger ist man so irgendwo zwischen CEO und Putzfrau. Man macht so ein bisschen alles, muss auch so ein bisschen alles können. Aber nein, wie sieht mein Alltag aus? Es ist natürlich, ich bin auch immer dafür zuständig, neue Kunden anzusprechen, neue Projekte zu akquirieren, in unserem Headhunting-Geschäft. Fangen wir an, so ab einer guten, ich sag mal, Abteilungsleiterebene, also ab einem Gehalt von grob plus minus 1 Million RMB. Das sind so gefühlt, jetzt weiß ich es gar nicht, 120.000 Euro vielleicht. Weißt du es
Circa, ja,
jetzt?
circa,
Gefühlt, oder je
ja.
nachdem, wie der Wechselkurs sich dann wieder ändert.
Genau.
Das heißt, so in größeren Unternehmen gute Abteilungsleiter und dann aufwärts. Also China-Geschäftsführer, China-Managing Director, C-Level, CEO, CEO. Und dann durchaus auch in China basierte Regional Heads für Asien, Pazifik zum Beispiel. Das heißt, auf dieser Ebene werden die Vakanzen meistens von Entscheidungsträgern entweder sehr weit oben in China oder im Asia-Pacific-Hauptquartier oder zu Hause im Hauptquartier, zum Beispiel in Deutschland oder in den Dachländern entschieden. Das heißt, hier positionieren sich die meisten Dienstleister nicht über den Preis oder nicht über irgendwelche shiny Marketing-Flyer, sondern es ist für mich ganz oft, dass ich E-Mails und Nachrichten aus dem Blauen herauskriege. Da steht dann drin, Frau Fickertsheim, ich folge Ihnen schon seit 5 Jahren. Wir hätten da mal jetzt eine Neubesetzung. Wir würden gern mit Ihnen zusammenarbeiten. Das heißt, die regelmäßige da nicht Darstellung, aber die regelmäßige, das Auftreten in den sozialen Medien, Und die, ich denke auch die ehrliche Meinungsäußerung, das wissen die Leute zu schätzen. Da kommt viel Geschäft und das ist auch nach wie vor, ist das sicherlich 20%, vielleicht sogar 25% meines Alltaggeschäftes. Natürlich sind wir in China, wir arbeiten nicht 8 Stunden am Tag. Ich glaube, ich komme so plus minus auf 12 Stunden pro Tag. Wobei es dann aber auch ist, wenn ich Nachmittag um 3 was Privates machen möchte, dann tue ich das ganz genauso. Das hat alles für und wieder. Dann verbringe ich relativ viel Zeit damit, mich mit Entscheidungsträgern, meistens auch Unternehmensbesitzern, telefonisch oder auch hier persönlich zu treffen. Ich bin so pro Tag oder pro Woche so zwischen 2 und 4 Fabriken, Werkshallen oder Showrooms. Das heißt, ich bin relativ viel unterwegs. Die meisten unserer Kunden kommen aus dem produzierenden Gewerbe. Wir sagen immer die Nerdy und Dirty Kunden, also alles, wo man so ein bisschen Schmieröl an die Finger kriegen kann oder heutzutage, denke ich, AI-Staub. Besuche dort viele der Kundenunternehmen. Und das ist im Prinzip auch das, was ich absolut liebe an meiner Firma. Am Montag steht man beim Automotive-Zulieferer, am Dienstag in einer Firma, die macht, weiß ich nicht, Windturbinen, am Mittwoch Electronic Components für Drohnen. Da gibt es dann diese antistatischen Schuhe, wo man rein muss. Am Donnerstag in einer Lebensmittelfabrik. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst. Ich nenne das immer Ganzkörperkondom. Da hat man dieses, sieht aus wie so ein großer Müllsack,
Ja,
muss
weil man in
natürlich,
den
ne?
Reinraum geht, ne? Das
Ganz genau durch den Reinraum und dann am Freitag wieder irgendwo anders. Und was ich so toll finde, ich spreche ja immer mit den Geschäftsführern, viele sind wirklich mit Herz und Blut dabei. Das heißt, dann spricht man mit jemandem und da wird wirklich im Guten wie im Schlechten, wenn alles gut geht, sind die Leute engagiert und lieben ihre Firma und erzählen über die Produkte und zeigen das Produkt und haben vielleicht die neue Halle gebaut. Es ist ganz oft, dass dann in den Werkshallen, dass sie noch sagen, und ich habe diese Kunst ausgesucht und das Foto gemacht. Das ist relativ häufig von Wirt. Ich weiß nicht, ob du bei Wirt mal warst. Die haben ja eine rotierende Kunstausstellung bis zu einem anderen produzierenden Unternehmen in der Lebensmittelindustrie. Da hat jemand seine künstlichen fotografiert gerne und hat die dann groß gemacht, hingehangen. Also wirklich das Herzblut, was da auch bei ist im Guten und natürlich auch im Schlechten, wenn neue Gesetze rauskommen, wenn der chinesische Wettbewerb erstarkt, wenn die Margen so arg unter Druck stehen, wenn das Hauptquartier einen Kopfschmerz darstellt für die chinesischen Entscheidungsträger, die Entscheidungsträger in China. Da ist wirklich viel Information und vor allen Dingen viel On-the-Ground-Information, weil das ist ja das eine, wenn man da bei Reuters oder anderen sehr, sehr guten Nachrichtenmagazinen einen Bericht liest über eine neue Richtlinie, die jetzt verfasst wurde. Und das andere ist, wenn man dann in der Fabrik steht und dann hört, ja, das ist so und so machen wir das jetzt oder so kommen wir drumrum oder so schützen wir uns. Und das sind diese ganzen Mosaiksteine aus der Realität der deutschen Firmen, die sich dann so langsam Stück für Stück zusammensetzen und dann dieses On-the-Ground-Bild geben, was ich versuche auch in meinen sozialen Medien darzustellen. Und das halt über jetzt 15 Jahre. Das heißt, es baut sich so ein bisschen zusammen in der Schlussfolgerung.
Du bist ja aber auch selber total mit Herzblut mit dabei. Das hört man total an. Und du hast ja vorhin schon zu Beginn angedeutet, das läuft sehr gut für euch jetzt los. Der Arbeitsmarkt ist wieder belebter. Wie ist eigentlich die Entwicklung in den letzten 2, 3 Jahren? Ich weiß noch, letztes Jahr habe ich mit dir gesprochen. Da sagtest du auch relativ wenig Investitionen in ausländische Mitarbeiter. Und dieses Jahr sieht komplett anders aus, ne? Also wie verläuft jetzt im Moment der Markt?
Genau, also es hat sich wirklich sehr gewandelt. Ich muss sagen, letztes Jahr und vorletztes Jahr waren beides die schlechtesten Jahre, die ich in meiner beruflichen Karriere in China miterlebt habe, obwohl ich
Die
ja jetzt im
Firmen haben
selben Job
keine
bin.
Stelle auszuschreiben oder die
Genau, das heißt,
Mitarbeiter wollen nicht wechseln.
viele haben ihre Mitarbeiterzahl reduziert. Viele haben teilweise aus Kostengründen, teilweise weil dann AI wurde, das wird jetzt zurückgezogen, teilweise weil einfach auch das Hauptquartier sehr enttäuscht war über die Entwicklung der China-Performance. Man muss dazu sagen, viele Firmen sind natürlich schon lange hier und die haben früher 20 mal 30, vielleicht 35% des globalen Umsatzes in China erwirtschaftet. Das war immer eine Hausnummer. Und dann ist es runtergebrochen. Bei vielen ist es 10% oder weniger, teilweise deutlich weniger am globalen Umsatz. Und das bedeutet natürlich dann, ich nenne das immer weniger Headquarter-Liebe, also weniger Zeit, weniger Aufmerksamkeit, weniger Investitionen, teilweise weniger Besuch aus dem Hauptquartier. Und das hat sich hier schon niedergeschlagen. Das war auch die Zeit, wo hauptsächlich, ich denke, dass auch dem Letzten klar geworden ist, wie schnell der chinesische Wettbewerb besser geworden ist und in wie vielen Industrien. Im Prinzip, das ist nicht ganz richtig, aber man kann es grob aufrunden, auch sagen, alle Industrien. Das heißt, nicht alle, fast alle Industrien müssen einfach durch diesen Denkwandel jetzt durchgehen. In den vergangenen 200 Jahren für so einen Familienbetrieb war der Hauptwettbewerber der Nachbar, der im Nachbardorf die ähnliche Firma hatte. Und die waren 200 Jahre, waren die immer Wettbewerber. Oder vielleicht eine Firma in Frankreich. Oder meinetwegen noch eine Firma in Amerika. Ne? Das haben wir so als Deutsche in unserem Bild. Und
Ganz
jetzt zusammen
extrem
und zack.
eine Firma, die
Ne?
früher vor einem Mitarbeiter gegründet wurde, direkt in Nachbardorf, ne?
Ja, genau. Und das haben wir aber, und das haben wir auch immer akzeptiert. In unserem Selbstbild war das auch irgendwo okay. Das war dann halt der Wettbewerb. Und jetzt zu sagen, okay, aber jetzt ist der Hauptwettbewerb, sind jetzt die chinesischen Unternehmen, das ist auch emotional, psychologisch schon erstmal auch eine Kröte, die da geschluckt werden muss, auch emotional. Vor allen Dingen, wenn das wirklich, wenn sie die dritte, vierte Generation der Familiengründer sind, wo der Nachname dem Firmennamen entspricht, dann sind sie auch aufgewachsen in so einer gewissen Kultur. Und das ist einfach etwas gewesen, das musste sich, glaube ich, erstmal so ein bisschen wirklich niederlassen in den Köpfen der Leuten. Und das ist dann auch passiert. Das heißt, ich denke, auch die Erwartungshaltungen wurden angepasst, sind weggekommen von den Jahren des Wirtschaftswunders, sondern haben sich wirklich auf die neue Realität eingestellt.
Ich habe auch den Eindruck, es kommen auch kleine, vielleicht auch nicht nur kleine, ich habe leider nur mit kleineren Mittelständlern zu tun, auch kleine Mittelständler auch nach China. Merkst du es auch, dass es jetzt auch für sogar Neukömmlinge China auch interessant werden? Und für welche Art von Unternehmen ist China nach wie vor noch spannend und attraktiv?
Das ist natürlich sehr schwierig, das so verallgemeinern zu sagen. Ich versuche es trotzdem mal. Ich denke im Prinzip, alle Unternehmen, die heute nicht da sind, sollten es sich sehr genau überlegen. Und da kommt wieder meine Zwiespältigkeit. Als Unternehmerin in China ist meine Nachricht, kommen Sie alle nach China. Das Land ist groß, die Möglichkeiten sind unendlich. Sie können nicht nur die deutschen, europäischen, westlichen, sondern vielleicht auch die chinesischen Firmen für sich entwickeln. Und wäre das nicht toll? Das ist meine Meinung und das ist auch komplett ehrlich, ohne falsch gesprochen von der Unternehmerin aus China. Wenn Sie mich jetzt als Deutsche fragen, dann muss ich sagen, als Deutsche muss ich sagen, in China hat keiner auf uns gewartet. Egal, was wir machen, das gibt es vermutlich schon. Der Wettbewerb ist hoch. Und es gibt immer, wenn man einen neuen Markt betritt, völlig egal welchen, gibt es eine relativ hohe Lernkurve. Können wir uns das als deutsche Firma leisten? Wie sind wir aufgestellt? Was haben wir für Erwartungen? Was haben wir für China-Kompetenz im Headquarter? Sind wir bereit, nicht nur in der Lage, aber sind wir auch bereit, mit China Speed umzugehen? Sind wir bereit, die Risiken einzugehen, die sich ja jetzt schon abzeichnen am Horizont? Und das muss jede Firma sich gut überlegen. Und in vielen Fällen, ja, das möchte ich nicht vorgreifen, aber in vielen Fällen ist es vielleicht auch schon etwas zu spät.
Ja, also ich denke mal, wir beide wissen ja von AHK-Zahl, circa 7 oder vielleicht 8.000 mittlerweile deutsche Unternehmen haben in China eine Art von Niederlassung. Und aber in Deutschland gibt es ja Hunderttausende von mittelständischen Unternehmen. Ich denke, ein ganz kleiner Teil ist nur in China physisch vertreten. Ich habe jetzt mit Unternehmen beispielsweise zu tun, die gar nicht China jetzt erstrangig als Absatzmarkt für ihre Produkte wahrnehmen, sondern auch China als Entwicklungsstandort aufbauen wollen, weil man auf die Technologie zugreifen wollen oder gemeinsam mit Deutschland gemeinsam entwickeln oder mindestens als Kosteneinsparungsmöglichkeit in China. Einige Unternehmen hat mich echt erstaunt. Ne? Schon über Jahrzehnte lang haben sie schon in China eigentlich als einzige Einkaufsquelle genutzt als der Markt und verteilt vielleicht auf ein paar wenige Lieferanten. Und das ist auch ihr Ka Hauptgeschäft, weil gegenüber ihren Kunden in Deutschland haben sie ja noch ihre Engineering-Leistung obendrauf und dann vielleicht noch ein bisschen Veredelung zum Schluss. Aber das Hauptrisiko, China als Liefermarkt, haben sie die ganze Zeit ohne eine chinesische Niederlassung oder Vorortpräsenz gemacht. Und das sind dann natürlich so ein Thema, wo man jetzt mittlerweile merken, jetzt muss man eigentlich vor Ort mehr sein, um das Risiko zu minimieren. Und ich denke, diese Art
Das
von
stimmt.
Markteintritt wird auch noch geben, was jetzt vielleicht auch mit der Zeit auch ganz gut passt. Wir haben jetzt gerade auch die weltweite Dynamik in der geopolitischen Welt. Und seit diesem Jahr ist ja noch extremer geworden, gerade in Europa oder Middle East, ist China als Bedeutung für die westliche mittelständische Unternehmen oder deutsche mittelständische Unternehmen dadurch noch sozusagen noch wichtiger geworden, im Sinne von USA ist vielleicht nicht so verlässlich, aber China ist doch irgendwie ein verlässlicherer Partner. Ich sage mal, China hatte nichts anderes gemacht als vorher, aber nur der Vergleich ist jetzt viel krasser als vorher, ne? Und dadurch gewinnt China schon noch Attraktivität.
Ja, ich denke, es ist ja, also A, stimme ich dir da völlig zu, und B, ist es ja auch nicht ganz gleich gewesen oder geblieben. Du hast völlig recht. Ich habe mich in der Tat darauf bezogen, für die Unternehmen, die China als Absatzmarkt sehen. Was im Moment ein ganz großer Trend ist, ist China als Einkaufsmarkt zu sehen. Also entweder vom lokalen Sourcing oder Purchasing zum Global Sourcing Purchasing zu kommen. Viele bauen das auch als zusätzliche Profitline im Moment auf. Das heißt, das ist ein ganz, wie sagen das, ein Hot Trend. Wir sehen das auch im Recruiting, dass zum Beispiel ganz viele Procurement Directors, so heißen die dann meistens, Einkaufsleiter gesucht werden. Das sind dann so Profile, das sind dann Chinesen mit sehr gutem Englisch, die für ein deutsches Unternehmen zum Beispiel vorher gearbeitet haben in einer passenden Industrie und vielleicht auch sowas schon mal aufgebaut haben. Das ist im Prinzip auch im Moment sehr, sehr attraktiv. Ich denke schon, dass China sich insofern verändert hat, einmal weil auch die Professionalität, die Technologie und die weitere Vertiefung der Lieferketten hier vorangeschritten ist in den letzten Jahren. Das heißt, die sind ja alle besser geworden. Und gleichzeitig, da hat China nicht aktiv etwas für getan, aber trotzdem ist es in der Tat die Realität, die den geopolitischen Schluckauf, sage ich mal, den wir aus Amerika alle mitgekriegt haben, da überlegen sich vielleicht einige Firmen, vor allen Dingen die kleineren Firmen, schon, was sie machen. Ich kann da ein ganz witziges Beispiel geben. Ich habe im Moment Kunden aus Ländern, mit denen wir eigentlich weniger zu tun haben, aus Kanada, aus Südafrika, aus Australien, aus Neuseeland. Und wie haben die mich gefunden? Die haben im Prinzip das sind jeweils Besitzer ihres Unternehmens, verschiedene Industrien, und die haben im Prinzip früher mit Amerika enger zusammengearbeitet und haben sich dann jetzt irgendwann in den letzten mehreren Monaten entschieden, dass es A, möchten die nicht mehr, teilweise, also einer zumindest hat schon ziemlich gewettert gegen den Präsidenten, aber die sich einfach entschieden haben, das Marktumfeld in Amerika ist im Moment zu volatil. Man weiß heute nicht, was morgen passiert, und haben gesagt, darum wenden wir uns jetzt näher an China heran, einfach als Alternative. Das Da gab es kein Gesetz, da gab es keine Richtlinie. Das sind die einzelnen Unternehmensbesitzer. Und die haben dann geguckt, witzigerweise bei ChatGPT, Recruiting in China. ChatGPT mittlerweile empfiehlt mich. Und dann haben sie mich gefunden. Und jetzt machen wir Projekte mit diesen Unternehmen. Und das hätten wir früher nicht gemacht. Und der Grund, dass die jetzt in China was aufbauen oder sich weiter ausbauen, teilweise ist dann auch Our First Man in China, die sind dann erstmal beim Third-Party-Service-Provider angestellt, aber dann mit Ausbauplänen. Der Grund ist die momentane Situation mit Amerika. Das wäre vorher so nicht gewesen.
Ja, das ist unglaublich, ne? Also, in andere Pferde ja auch. Habe jetzt auch mitbekommen, dass diese ganze Dynamik auf der Welt, gerade angetrieben von den USA, führt wieder dazu, dass zum Beispiel die grüne Technologie, was China sehr gut kann, Elektrobetriebe weg von fossilen ne, Energiequelle und auch das ist wiederum wirklich eine Treiber für den Business, was China sehr gut kann. Das ist genau das eigentlich, was USA nicht möchte. Das ist ich sage mal, wenn man strategisch vorangeht, wird man das nicht tut, aber wenn man sozusagen nur in der direkten Taktikbereich denkt, dann wird man das machen, was USA jetzt macht. Aber strategisch, ich vergleiche immer mit diesen zwei Beispielen. China spielt ja Go. Go kommt ja aus China, nicht von Japan oder aus Korea. Und das Go-Spiel ist ja so, dass man sich gut positioniert, nicht aggressiv gegen andere Spiele, sondern sich nur gut positionieren. Und dadurch erkämpft für sich dann Raum, ohne der andere direkt sozusagen Begegnung zu schaden, sondern nur für sich gut zu positionieren. Und das Schachspiel ist ja genau umgekehrt. Man hat immer direkte Begegnung und dann nimmt eine Figur weg oder nicht. Und das ist so in dieser Taktikbereich, ne? Und ich denke, da ist ja so beide Welt passend aufeinander. Da ist es wirklich spannend zu sehen, gerade die beiden Welten. Und wir dürfen ja auch in unserem Podcast etwas balanciert zugespitzt äußern. Und meine Gegenthese ist, schön, dass Sie alle jetzt nach China kommen, aber China ist wirklich schwierig für westliche Unternehmen. Ne? Und auch wir reden von der deutschen Mittelstand. Also ich finde, deutsche Mittelstand würden in China wirklich schwer haben, weil hier ist erstmal alles anders. Und dann ist noch zusätzlich, ich finde, viele deutsche Unternehmen, die ich jetzt kenne, sie sind zwar 20 Jahre in China, aber machen noch das deutsche Geschäft in China und sind immer noch in ihrer deutschen oder internationalen Geschäftsumfeld integriert und sind noch nicht wirklich in China angekommen. Aber du siehst ja auch viele Unternehmen, wie du sagst, von innen. Wie lokalisiert sind eigentlich diese Firmen, ganz ehrlich?
Unterschiedlich. Aber ich wollte noch mal zu dem Go-Spiel was sagen. Das erinnert mich, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Manchmal hat man Glück, aber Glück kann man ja machen, ne? Und ich denke, das ist wichtig, auch bei China, weder du noch ich, noch wenn wir 20 andere im Team hätten, würden wir die Gesamtheit an Chinas Plan verstehen. Ich maße mich da auch nicht an. Ich mache keine Vorhersagen. Das ist einfach zu vieldimensional. Aber eine Dimension, die ich halt einfach da noch mit einbringen möchte, ist, wie viel Geld China zum Beispiel in die Softpower-Initiativen steckt. Und wenn wir sagen Soft Power, dann denkt man meistens, okay, Panda-Bären, es gibt die sogenannte Panda-Diplomacy, dass die Panda-Bären in alle möglichen Zoos weltweit ausgeleihen werden. Und dann kann man vielleicht noch die Wolf-Warrior-Mentality, die kam auch, ich weiß gar nicht, 2018 oder so kam sie auf, hat ein paar Jahre gehalten, die war relativ aggressiv und hat ein bisschen, war doch ziemlich scharfkantig. Das ist jetzt auch. Hat sich jetzt auch wieder abgeflaut. Das ist jetzt auch wieder in der Kommunikation schon seit ein paar Jahren wieder in die Richtung Win-Win geworden. Aber man muss sich klar machen, was da für eine Maschine dahinter steht. Das sind ja nicht nur die Außenminister oder irgendwelche Minister, die dann in die Kamera sprechen oder die kleinen Panda-Bären, ne? Also da gibt es ja, ich weiß es nur auf Englisch, das China Communist Party Central Publicity Department, die bestimmen die Richtung. Dann gibt es State Council of Information, die machen die externe Kommunikation und verschiedene Informationskampagnen. Dann gibt es Ministry of Foreign Affairs, die machen die sozialen Medien. Dann gibt es so eine United Workfront Departments, die auch mit den Chinesen im Ausland. Dann gibt es die Tourismusbehörde. Dann gibt es diese ganzen, die wirklich ineinandergreifen. Und man muss sich das mal überlegen, wie das auch funktioniert. Es ist jetzt gerade, als wir sprechen, ist es ein Trend, auf den sozialen Medien im Ausland, im Westen, China-Maxing zu betreiben. Hast du das schon mal gesehen?
Das heißt, im Sinne
junge
von
Leute machen
Kultur,
jetzt China-Maxing.
Ja, genau.
Trinken heißes Wasser und diese ganzen Sachen.
Richtig.
Aber das spielt ja alles mit zusammen. Das spielt genauso mit zusammen. China stellt sich so dadurch diese unglaublich breite Palette. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld sie ausgeben. Ich habe mal gelesen, irgendwo zwischen 6 bis 10 Billionen US-Dollar, Billions US-Dollar per year. Das ist serious money. Und das spielt dann mit hinein, mit der Entwicklung des Landes in der Tiefe der Lieferketten, mit der geopolitischen Situation. Das ist ja alles miteinander verzahnt. Das heißt, Glück und das Zuwenden von vielen Firmen Richtung China, vielleicht Glück, ne? Aber Glück kann man machen. Und ich denke, China macht durchaus Glück.
Ja, und da hast du wirklich deinen Punkt getroffen. Ich finde, dieses Vorausschauende ist es total wichtig, weil ich will vielleicht einen Satz, die direkt nicht damit zu tun, aber das hat vielleicht doch irgendwie ein Spiegelfunktion. Also viele fragen mich, wann wird China Taiwan angreifen? Das ist so ein Lieblingsthema. Ich würde sagen, China wird Taiwan nie angreifen. Wenn man Chinas Kriegeskunst versteht, das ist eigentlich ist die höchste Kunst, ist eigentlich so viel Vorteil durch solche vorausschauende Aktion, sich Raum und Vorteil zu schaffen. Letztendlich braucht man keinen Krieg, um sozusagen diese Krieg zu gewinnen. Das ist ja der höchste Kunst. Deswegen denke ich nur als Beispiel. Ich denke, auch da zeigt auch wiederum die Kultur prallen aufeinander. Und im Grunde genommen macht China genau das, was China schon seit Jahrtausende eigentlich immer macht, oder die schlaue Menschen, die Führung, Regierung oder schlaue Menschen, die Strategen sind, immer machen und pflegen, dass man im Grunde genommen, der Krieg beginnt eigentlich schon vor dem Krieg. Und das ist eigentlich die Philosophie dahinter, ne? Das passt schon an. Alles gut. Ich denke, darüber können wir beide wahrscheinlich sehr,
genau,
sehr lange sprechen.
Ja. Du hattest mich auch, genau, sorry, jetzt war ich auch abgekommen, um den Grad der Lokalisierung hier gefragt. Unterschiedlich. Dazu ist das Land zu groß. Man kann Shanghai nicht mit Taizang und nicht mit Wuhan und nicht mit ganz kleinen Städten vergleichen.
Ja.
Das ist wirklich, wirklich unterschiedlich. Das Land ist dazu zu divers und die Firmen sind es auch. Aber Lokalisierung spielt sich ja meistens in verschiedenen Ebenen ab. Ich fange mal mit der Lokalisierung auf der HR-Ebene an, also Personalwesen. Das ist natürlich mein Metier. Hier sind wir ziemlich lokalisiert. Also die meisten Firmen haben gar keinen Ausländer. Und ich meine die meisten deutschen Firmen. Die meisten deutschen Firmen haben gar keinen Ausländer. Die haben vielleicht einen chinesischen Geschäftsführer, der mal in Deutschland war oder in Europa war oder für andere deutsche Firmen gearbeitet hat. Das gibt's schon. Und dann gibt es natürlich auch noch deutsche Firmen, die noch Ausländer haben, aber bestenfalls die Hälfte, ich würde sagen weniger. Und wenn, dann vielleicht so ein oder zwei Ausländer, durchaus auch bei Firmen, die bis zu 1.000 Angestellten haben. Das heißt, diese Lokalisierung ist schon weit vorangeschritten. Es ist
in
nicht
der
so wie damals vor 15 Jahren, genau, es ist nicht wie damals vor 15 Jahren, wo das Top-Management alles noch die sogenannten Langnasen waren, im Mittelmanagement auch noch ein paar und dann kamen die Chinesen. Also das gibt es schon lange nicht mehr. Das ist schon ziemlich lokalisiert. Was die Geschäftsprozesse angeht, das ist wieder was anderes. Und ich denke, hier ist es oft und auch wieder sehr unterschiedlich. Teilweise möchte das Hauptquartier nicht abgeben von Dingen wie Gestaltung der Marketingmaterialien. bis zur Preisgestaltung, bis R&D, Development, Know-how, Technologie. Das ist für die Unternehmen sehr unterschiedlich. Aber da sind wir gerade in einem großen Trend drin, und da kommen wieder die zwei Stimmen raus. Wenn ich das als Beraterin in China Ihnen empfehle, würde ich sagen, Sie müssen so tief lokalisieren, wie Sie überhaupt nur können, wenn Sie hier überleben wollen. Sie können nicht als deutsche Firma mit deutschen Erwartungshaltungen, Geschäftspraktiken, Geschwindigkeiten, Entscheidungsprozessen hier in China erwarten, wirklich wettbewerbsfähig zu sein. Und das natürlich ist wieder eine überspitzte Aussage. Es gibt immer Unterschiede, es gibt immer Ausnahmen. Aber so summa summarum ist der Wettbewerb zu weit fortgeschritten und zu gut schon, als dass sich ausländische Firmen, und gerade die Deutschen tun das natürlich gerne, sich auf den Technologievorsprung berufen können und sagen, wir sind technologisch besser in unserer Nischenindustrie, dafür sind wir teurer und machen halt alles langsamer. Und wenn die Lieferung unserer Produkte halt 1,5 Jahre dauert, dann ist es halt so. Damit kann man mittlerweile, das ging auch vor 5 Jahren noch ein bisschen, vor 10 Jahren ging das noch, vor 15, 20 Jahren war das völlig in Ordnung. Aber damit kann man halt heute keinen Blumentopf mehr gewinnen. Soll heißen, es ist sehr schwierig, noch im Wettbewerb zu bestehen. Das ist das eine Thema. Und dann wieder, wenn Sie mich als, oder wenn man mich als Deutsche fragt, davon ausgehend, ich wäre in Deutschland, muss ich den Firmen nahelegen, sich das sehr gut zu überlegen, wie tief sie hier lokalisieren. China hat ja auch einen guten Teil des wirklich beeindruckenden Wachstums und der wirtschaftlichen Entwicklung dadurch geschafft, dass ausländische Firmen hier Know-how abgeben mussten. Teilweise wurde das einfach kopiert. Da gibt es nichts drum rumzureden. Und teilweise wurde es genommen und dann weiterentwickelt. Und darum ist so China so schnell so groß geworden. Nicht groß geworden, aber so schnell sich so weit entwickelt. Das heißt, dann muss man den Faden ja logisch weiterspinnen. Was passiert jetzt, wenn wir wirklich alle Kompetenzen als Firma nach China verlagern? Was haben wir denn noch übrig in Deutschland? Gleichzeitig hat China natürlich sich auch sehr genau angeschaut, und genau wie du sagst, langfristig und strategisch gedacht, hat sich angeguckt, was mit Amerika passiert ist, was mit Europa passiert ist. Als unsere Firmen angefangen haben, outzusourcen nach China, nach Indien, in alle anderen Länder, wo es billiger war, wie das jetzt um unseren Arbeitsmarkt besteht. Das heißt, China hat schon meiner Meinung nach den Wunsch, so viel produzierendes Gewerbe wie möglich im Land zu halten. Und es kam jetzt gerade, wann war es diese Woche, letzte Woche, ein neues Gesetz raus, in dem China, was China diesem sogenannten Toolkit hinzufügt, wo schon das Anti-Foreign Sanctions Law mit drin ist und diese Unreliable Entity, das sind die Firmen, die zum Beispiel nicht mehr mit chinesischen Zuliefern arbeiten wollen, aufgrund von politischen Gegebenheiten. Also wenn zum Beispiel Amerika oder Europa sagt, ne, aufgrund von politischen neuen Regeln, die es gibt, wollen wir nicht mehr mit chinesischen Zuliefern arbeiten. Und dann gibt es jetzt die Malicious Entity List. Die ist etwas neuer, die Malicious Entity List. Das wären zum Beispiel vermutlich jetzt die Unternehmen, die sagen, wir verkaufen unsere Produkte nicht einmal mehr an Chinesen. Das wäre dann im Semiconductor-Bereich zum Beispiel der Fall. Oder auch in anderen, wo man dann sagt, okay, die haben Dual Use, Dual Purpose. Und da gibt es jetzt ein neues Gesetz, Regulation 834, wenn ich mich nicht irre, was es jetzt Unternehmen schwer macht, die chinesische Zulieferer schon haben, diese Kooperation aufzulösen, und dann gegebenenfalls erschwert, oder gegebenenfalls unter Strafe stellt. Und das hat wirklich Auswirkungen. Das heißt, das muss ein Unternehmen sich ganz genau überlegen, wie viel Verflechtung und Vermischung wollen wir? Was können wir das akzeptieren, dass wir da eventuell nicht mehr rauskommen? Was bleibt für uns in Deutschland noch übrig? Das heißt, das ist wirklich, die China-Strategie ist eigentlich eine lokale Strategie. Und ich denke, ich würde den Firmen ans Herz legen, sich darauf einzurichten, dass was in China passiert, auch in 5 Jahren, in 10 Jahren, die globale Strategie, auch zu Hause, sehr doll
Ja,
mit beeinflusst.
das Thema ist wirklich, wirklich spannend. Vor 5 Jahren würde ich sagen, einige zentrale Manager oder viele zentrale Manager wissen noch nicht, wie schnell chinesische Markt im Sinne von Wettbewerb sich entwickelt und wie bedrohlich diese Situation ist und wie schwer die Niederlassungs es haben, ein gutes Geschäft in China zu machen. Aber in den letzten 5 Jahren wurde ja wirklich alles gesagt. Ich denke, es ist nicht mehr ein Kenntnisproblem, sondern trotzdem finde ich die Lokalisierung, vorhin hast du ja gesagt, wurde in dem Bereich Marketing, Produktmanagement oder Entwicklung oder in andere Bereiche nicht wirklich an die an die Niederlassung weitergegeben oder beziehungsweise da gibt es immer noch ein großes Gap zwischen einer Seite, die Niederlassungsleiter sagen, was brauchen wir, und dann Headquarter, was können wir geben. Da gibt es ja ein großes Gap, da glaube ich, da sind wir einig. Und da gibt es natürlich auch Reibungsverlust. Und so dass ich in vieler Hinsicht sagen muss, zu vielen Geschäftsführer in China von der deutschen Niederlassungen, von der deutschen KMU, ihre Niederlassungen, da sagen, euer erster größter Kunde ist eigentlich euer Zentraler, ist nicht die Kunde, die jetzt in China sind, ist eigentlich euer Zentrale. Aber genau da ist nämlich der Reibungspunkt. Nur, du hast ja vorhin gesagt, die Zentrale wissen das, aber machen das nicht. Deswegen sind sie sehr inkonsequent, was das China-Geschäft Ausbau angeht. Und findest du, dass diese Art von Zurückhaltung oder beziehungsweise diese Scheu, kannst du die nachvollziehen und macht das Sinn aus deiner Sicht, aus der Zentrale heraus?
Ja, das macht absolut Sinn. Da ist auch nie böse Absicht dahinter, aber ich sage immer, es menschelt halt. Das ist völlig egal, ob jemand der CEO oder CFO ist, am Ende des Tages menschelt. Und ich mache das mal an einem ganz einfachen Beispiel fest. Der globale CEO oder globale Geschäftsführer, wie auch immer sie dann heißen, kommt vielleicht zweimal im Jahr nach China. Das ist ein guter, glücklicher Durchschnitt. Da sind wir schon glücklich. Einmal im Jahr nehmen wir auch noch. Wenn er viermal oder sie viermal im Jahr kommt, dann sagen wir schon, wow, toll. Aber allein die Linie darunter, die kommen ja schon nicht. Global HR kommt nicht. Global Production vielleicht mal. Global Einkauf, ja, wenn Sie hier Einkauf haben, kommen Sie vielleicht mal. Aber die globalen Abteilungsleiter, die kommen nicht. Ich habe das ganz oft, dass ich dann doch mal einen globalen HR-Leiter treffe und er sagt dann, Frau Wickersheim, ich habe heute das erste Mal meine chinesischen HR-Kollegen getroffen. So face to face, wir arbeiten seit Jahren zusammen, stellt sich raus, die verstehen mich ja gar nicht so richtig, wenn ich Englisch rede. Die haben immer nur gelächelt und genickt im Video. Ich so, ja. und wenn sie dann kommen, dann sind es immer so sehr geskriptete Besuche. Dann sind die Besuche 3 Tage, vielleicht 5 Tage. Dann ist da irgendwie ein bisschen KTV und ein bisschen Pekingente und solche Sachen mit dabei. Dann werden, ne, einmal mit den Kollegen irgendwie oder der ganzen Firma essen, nette Reden. Und dann werden da 2, 3 ausgewählte Zulieferer oder Kunden besucht, die auch vorher genau wissen, was sie sagen sollen. Das heißt, man erlebt ja so nicht das wirkliche China, und ich meine nicht das wirkliche China allumfassend, sondern was relevant ist für die Firma. Das heißt, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Wenn Sie Entscheidungsträger sind in Deutschland, verpflichten Sie Ihre globalen Abteilungsleiter, mehrmals im Jahr nach China zu kommen. Das wollen die nicht, das ist mir auch klar. Die haben zu tun, die haben viel zu tun. Es ist ein langer Weg, es ist die Zeitverschiebung, das Essen ist anders, es ist anstrengend. Geschäftsreisen sind immer anstrengend, aber alleine das wäre etwas, was meiner Meinung nach relativ leicht zu machen ist. Und das würde so viele Probleme beheben. Das Problem ist oft nicht die intellektuelle Unkenntnis, sondern dass das Wissen nicht wirklich angekommen ist und so ein bisschen ignoriert wird in den täglichen Entscheidungen.
Ich würde sogar noch eine Ebene mehr sagen und sagen, es menschelt, da stimme ich dir voll zu. Es soll auf jeden Fall die Entscheider mehr Entscheider häufiger nach China kommen, da stimme ich dir auch zu. Dann sage ich da eine andere Ebene von es menschelt, ja. Letztendlich beschreiben wir eine mögliche Situation, wenn chinesische Niederlassung richtig Gas geben, die Ressourcen bekommt. Das kann nämlich ganz schnell sein, dass die chinesische Niederlassung noch mächtiger wird, als die Zentrale. Und das, da menschelt natürlich auch, weil am Ende geht es um Macht, um Ressourcenverfügbarkeit und. Das heißt, in vieler Hinsicht kannst du mit deinem Kunden, wenn das jetzt ein Unternehmerbesitzer redest, ist eine andere Situation, als wenn du jetzt vielleicht mit CEO kann man auch noch so offen reden, aber mit einem Abteilungsleiter oder einem Funktionsträger in der Zentrale schon nicht mehr so, weil da hat man bestimmte sozusagen Ressortverantwortung, Gedanke, die dahinter ist, die nicht auf der Ebene Gesamtunternehmen.
Genau, das ist genau richtig. Jeder hat hier auch, und das ist auch in der Natur der Sache, jeder Abteilungsleiter oder Resortleiter hat ja auch seine oder ihre persönlichen KPIs. Und teilweise sind die schon gut gemeint, aber nicht immer gut gemacht. Das heißt nicht unbedingt immer im Sinne der Firma global, sondern und die kümmern sich dann um ihre eigenen. Und das ist, wie gesagt, das menschelt, das ist auch völlig in Ordnung. Zum Glück bin ich in der sehr glücklichen Lage, dass ich meistens dann doch mit den Besitzern, CEOs oder Geschäftsführern spreche. Und da geht man eigentlich d'accord. Und die sind in der Lage, das dann auch einzufädeln. Aber das ist in der Tat. Ich denke nicht, es mangelt an Wissen. Ich denke auch nicht, es mangelt wirklich an Fähigkeit, sondern es mangelt so ein bisschen an strategischem Alignment und der Prioritätensetzung. Und halt auch Conflict of Interest. Das muss man halt auch einfach zugeben.
Ja, und vielleicht auch ein bisschen Mut. Zum Schluss würde ich noch ein paar Minuten mit dir so einfacher offener Austausch. Da habe ich wirklich keine Antwort, weil wir haben ja vorhin ein Szenario beschrieben, wenn du jetzt mit einem Unternehmer, Besitzer redest, vielleicht aus der Gesamtunternehmenssicht macht es Sinn, in China richtig viel zu investieren, damit fährt sag mal, das chinesische Geschäft höher und eventuell müsste man bestimmte Funktionen sogar in der Zentrale abbauen. Und wenn man jetzt weiterdenkt, was ist dann sozusagen die zukünftige Rolle von der deutschen Mutter dann in so einer Situation? Ist das eine gute also eine gute Perspektive, wenn du sagst, China-Perspektive, wenn ich das weg zurück übertragen würde, KMU-Perspektive? Wie ist das dann sozusagen eine zukünftige Perspektive von einem Mittelstandsunternehmen, der ein sehr starkes China-Geschäft hat und in der Zentrale, was ist dann so ein Zukunftsbild? Was könnte denn sein? Zugegeben, ich habe gar keine Antwort dafür, aber ich denke mal, dass danach suchen wahrscheinlich auch die Unternehmer und haben wahrscheinlich nicht auch gar keine Antwort für sich, aber wir können mal ein bisschen offen austauschen.
Ja, ich denke, da gibt es halt auch nicht nur eine Antwort, ne? Die Frage ist, tun wir als Unternehmen das, was finanziell für uns als Unternehmen am besten ist? Dann gehören sie auch zu der Gruppe, die sagt, wir lassen so viele Leute wie möglich gehen, sparen uns die Arbeitgeberkosten und erhöhen so unsere Shareholder-Dividends. Das ist ja auch eine Business-Strategie, die man fahren kann. Die Alternative ist zu sagen, okay, wenn wir uns so kannibalisieren, dass niemand mehr da ist, wollen wir wirklich unser Mutterhaus so abbauen? Die Angestellten, die vielleicht seit 20 Jahren schon da sind, haben wir das Gefühl, wir haben gesellschaftlich oder sozialpolitisch eine Verantwortung für den Standort Deutschland, der uns ja auch ermöglicht hat, überhaupt erst in diese Situation zu kommen. Und dann die Stufe drüber ist zu sagen, okay, wenn das ein Unternehmen macht, das ist eine Sache. Wenn das ganz, ganz viele Unternehmen machen, dann wird das Ganze politisch. Kommen wir dann irgendwo hin, wo gesagt wird, dass die Regierung sagt, gewisse Dinge dürfen nicht mehr, müssen anders begründet werden. Kommen wir dann in eine rechtliche Lage, die dann noch zuspielt. Das heißt, ich denke, das sind ganz, ganz interessante und ich denke auch ganz schwerwiegende und schwierige Fragen, die sich die Unternehmen durchaus stellen müssen. Es ist auch die Frage, wenn sie auf 200 Jahre Geschichte in Deutschland zurückblicken, wollen Sie es wirklich dann outsourcen in ein anderes Land? Dann haben Sie zwar noch 200 Jahre Geschichte, aber nicht mehr in China. Das ist ja auch ein Traditionsbruch. Das heißt, das muss jeder und jede für sich entscheiden, wo sie dort stehen und was es für den Einzelnen und die Firma bedeutet. Da beneide ich keinen, der oder die diese Entscheidung treffen muss oder möchte.
Wir haben ja nur ein Szenario wörtlich beschrieben, wovor vielleicht die Unternehmer noch keine Antwort haben, aber ein bisschen Bange davor hat. Aber vielleicht kommt das auch gar nicht. Ich denke mal, China, wenn man China mit USA vergleicht. Deutsche Unternehmen machen ja traditionell auch sehr viel Geschäft in den USA. Und auch diese Geschäftsbeziehung hat nicht dazu geführt, dass Deutschland ja brachgelegt wird. Es wird ja immer, also auch sehr viel Mittelstandsunternehmen aus der sozusagen aus der Historie gewachsen mit ein starkes US-Geschäft. Und da ist ja nicht die Rede, dass jetzt Deutschland nicht mehr wichtig ist. Ich denke mal, da kommt wahrscheinlich noch ein bisschen dazu, weil es um China geht. Also es ist jetzt USA oder anderes Land ist, dass man mehr investieren muss, dann vielleicht wird man nicht so zögerlich sein, oder?
Ja, das muss man schauen. Wir müssen dann schauen, wie sich auch die beiden Großmächte, die beiden Elefanten dieser Welt, China und USA, miteinander arrangieren, politisch, technologisch. Das geht jetzt heute zu weit, aber sich alleine das Ecosystem anzugucken, wie die ganzen AI und Technologien, Kommunikationsmittel parallel ja entwickelt werden, sich aber gegenseitig ausschließen, ist schon die Frage, muss eine Firma in der Zukunft, müssen die für beides Lizenzen kaufen, das chinesische System und das amerikanische System, oder können sie eine Lizenz kaufen, was in beiden funktioniert, oder müssen sich entscheiden und dürfen nicht das andere? Wer weiß. Das heißt, wir sind ja zwischen diesen beiden Ländern, müssen wir schon schauen, wie die sich auch miteinander arrangieren. Aber allgemein denke ich das auch immer, wenn man, ich sag mal, wenn man in der heißen Suppe sitzt, und das tun wir ja gefühlt seit Jahren, schon fast vor der Pandemie permanent, dann fühlte sich immer alles sehr, sehr, sehr kritisch an. Aber wenn man mal einen Schritt zurückgeht, muss man sagen, die Welt hat sich immer verändert. Und es gab immer viele Unkenrufe, die den Untergang von allen möglichen vorhergesagt haben. Und am Ende des Tages hat es sich zwar verändert, ist aber immer weitergegangen. Und ich denke, das ist auch das, was Deutschland bevorsteht. Die Frage ist, ob das Veränderungen sind, die kurzfristig schmerzhaft sind und dann gut weitergehen und gut aufgenommen werden, oder ob das Veränderungen sind, die längerfristig schmerzhaft sind. Das wird sich zeigen, und auch wieder dann einen Schritt noch weiter zurückzugehen, zu sagen, was ist denn überhaupt längerfristig? 10 Jahre? Dann zu sagen, okay, in 20 Jahren auch alles wieder gut, jetzt als Beispiel. Das heißt, das ist immer wichtig, denke ich, da so ein bisschen den weiteren Blickwinkel auch zu haben und sich nicht nur zu sehr auf heute, auf diese Woche, diesen Monat und die Nachrichten von heute zu konzentrieren und dann die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen. Es geht immer weiter. Es gibt immer Möglichkeiten, und jede Herausforderung hat auch irgendwo seine Opportunities.
Ja, die Opportunity auf jeden Fall. Ich denke, gerade in Bezug auf Investitionen in China, wenn man natürlich vorausgesetzt, wenn man den Knopf einmal gedrückt hat, dass man Schalter umgelegt ist, dass man offener ist für die neue Situation, wie du jetzt sagst, ne? Ein Schritt zurückgeht, die Situation etwas neutraler betrachtest, auch bereit bist, da empfindet man ja auch neue Perspektive. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und China bietet ja die Möglichkeit. Häufig ist so, dass wir schon automatisch an das denken, woran wir denken, nicht mehr an das denken, woran wir nicht denken, weil wir schon ein komplettes Muster
Genau,
haben. Und das ist das,
genau,
was China uns auch bietet. Und das
genau.
Die Situation in Kurz- und Lang wird unsere deutsche KMU, unsere gemeinsame Kundengruppe fordern, dass sie sich auch verändern. Unter anderem beispielsweise, dass sie auch chinesische Kunden bedienen müssen, so wie sie früher amerikanische Technologiekonzerne bedient haben als Zulieferer, als Lösungspartner. Und dann müssen die deutschen Mittelstand auch gewohnt sein und oder vorausgesetzt, der Schalter ist umgelegt, gewohnt sein, chinesische Kunden später zu bedienen. Dann kann man ja nach wie vor auch neue Geschäfte entwickeln. Und dann braucht man keine Angst zu haben, dass man dadurch die Zentrale eher kleiner werden, sondern denke ich, das könnte durchaus eine Beflügelung sein, als eine Reduktion, oder?
Ja, also das ist ja im Moment auch ein großer Trend. Den Trend haben wir schon seit mehreren Jahren, dass ja viele Vertriebler, Vertriebsleiter gesucht wurden oder vertriebsaffine Geschäftsführer, die in der Lage sind, die chinesischen Kunden zu entwickeln. Das ist ein sehr großer Trend jetzt seit einigen Jahren und das ist ja anhaltend, allerdings in China. Und ich denke, der nächste Trend, und das auch das sehen wir jetzt schon, ist chinesische Kunden zu entwickeln außerhalb von Chinas.
Ja,
Oder
das
chinesische Firmen als Kunden zu entwickeln, das meine ich, außerhalb von
richtig,
Chinas.
richtig,
Das
richtig.
geschieht ja auch schon, genau.
Und die haben natürlich wiederum Vorteil, solche Kunden zu gewinnen, wenn man in China sowieso schon eine Niederlassung haben, dann sind sie viel einfach, also für sie viel einfacher, chinesische Kunden zu gewinnen, wenn man in der Zentrale
Genau.
von den chinesischen Kunden auch zusammenkommen können. Das ist dann wiederum ein
Ja.
anderes Vorteil.
Genau.
Ja, Miriam, wir sind wirklich durch viele Themen durchgeritten und ich habe gar nicht gemerkt, dass es schon sehr viel Zeit vergangen ist. Also sehr spannend, viel, viel gelernt. Ich hoffe, dass wir bald uns live treffen und nochmal austauschen können. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
Ja, vielen Dank, Jörlung. Hat Spaß gemacht, wie immer. Und melde dich bitte, wenn das nächste Mal in Shanghai bist. Oder ich melde mich, wenn ich in Hannover bin, da wir ja die beiden Heimatstädte gemeinsam haben.
Stimmt, das ist so. Und dir noch eine gute restliche Woche, eine gute Zeit. Bis dahin, ne?
Alles klar, bis dann. Tschüss.
Ciao. Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.